Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, die Geburt eines Kindes ist immer etwas Besonderes. Und das gilt umso mehr, wenn es das erste Kind ist. Alles ist neu, aufregend, eine Mischung aus Vorfreude und bangen Erwartungen, ob alles gut geht. Wie wunderbar, wenn alles glatt läuft und Mutter und Kind gesund sind. Die Eltern sind voller Freude und träumen, wünschen und hoffen mit Blick auf die Zukunft des Kindes nur Gutes. In dieser Situation käme es nicht gut bei den frisch gebackenen Eltern an, zu sagen, eure Tochter ist ja echt süß, aber wartet nur, bis die Pubertät kommt. Maria und Josef hatten reichlich Stress hinter sich. Eine überraschende Schwangerschaft, die den sozialen Normen ihrer Zeit entgegenläuft. Die Reise nach Bethlehem kurz vor dem Geburtstermin, überfüllte Quartiere dort ohne Rückzugsraum für die junge Familie mit dem Neugeborenen. Dann auch noch der Besuch einer Gruppe von Hirten, die ihnen von Engelgesang erzählen. All das klingt nicht nach unbelasteter Schwangerschaft und entspanntem Wochenbett. Erst langsam beginnen sie, sich zu sortieren. Mit 8 Tagen dann wird Jesus gemäß der Vorschrift des Gesetzes beschnitten und sie bleiben in Bethlehem, nahe bei Jerusalem, bis zur kultischen Reinigung Marias 40 Tage nach der Geburt. Denn als Erstgeborener muss Jesus noch durch eine Opfergabe im Tempel ausgelöst werden. Damit wurde an die 10. Plage beim Auszug Israels aus Ägypten erinnert und dieses sollte hier geschehen. Was der Familie nun im Tempel begegnet, davon lesen wir in Lukas 2 in den Versen 25 bis 38. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch durch deine eigene Seele wird dein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und nun schenk uns Gnade, Vater, dein Wort an uns zu hören und zu verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, es scheint für Maria und Josef nicht ruhiger zu werden um ihr Kind. Wieder kommen Unbekannte und sprechen unerwartet große Dinge über Jesus aus, gemischt mit der Ankündigung schwerer Zeiten für die Eltern. Und wenig später muss die Familie über Nacht vor der Eifersucht des unberechenbaren Königs Herodes fliehen. Es ist faszinierend zu sehen, wie viele Fäden gerade in den ersten Kapiteln der Evangelien zusammenlaufen. Darin wird deutlich, wie Gott Menschen die Gelegenheit gibt, Teil seiner Geschichte mit dieser Welt zu werden, ohne dass sie jemals dies für sich selbst geahnt oder angestrebt hätten. Und dabei kommt es entscheidend auf die Reaktion der Menschen an. Denn wir leben nicht in einer Welt der Beliebigkeiten. Wir können Gelegenheiten nutzen oder unwiederbringlich verpassen. Wir wollen einmal sehen, wie die Menschen in unserem Text mit Gottes Gelegenheiten in ihrem Leben umgehen. Dazu betrachten wir, was über Josef und Maria, Simeon, Hanna, das Volk und Jesus gesagt wird. Zuerst Josef und Maria. Von Josef heißt es in Matthäus 1, dass er gerecht war. Das heißt, er richtete sein Leben danach aus, Gottes Gebote zu erfüllen. Wie prompt er dabei auf Gottes Weisungen reagiert, zeigen die Berichte in Matthäus 1 und 2, wo Gottes Engel im Traum zu ihm redet und er das Gehörte sofort umsetzt. Ansonsten sagt die Bibel nicht viel über ihn. Wir wissen, dass er Zimmermann war und die Texte legen nahe, dass er schon vor der Kreuzigung Jesu verstorben war. Auch von Maria kennen wir nur wenig biografische Daten. Wie Josef lebte sie in Nazareth in Galiläa, einer damals eher unbedeutenden Siedlung. Sie hatte priesterliche Verwandtschaft und ihre Reaktion auf die Botschaft von Gottes Engel an sie zeigt sie als eine gottesfürchtige Frau. Der Lobgesang der Maria in Lukas 1 ist voller alttestamentlicher Zitate, was darauf hinweist, dass sie nicht ungebildet war. Äußerlich aber weist nichts darauf hin, dass Josef und Maria berufen sind, Träger weltbewegender Veränderungen zu sein. Sie selbst lassen auch nirgends erkennen, dass sie sich dessen wirklich bewusst sind oder für sich und ihren Sohn einen Anspruch erheben, besonders behandelt zu werden. Sie klagen nicht über die Unannehmlichkeiten der Volkszählung und den mangelnden Komfort in Bethlehem. Und sie brechen später ohne zu zögern auf, um nach Ägypten zu fliehen. Inmitten der Ereignisse um sie herum bemühen sie sich eher darum, das Geschehen um sie herum zu begreifen und einzuordnen. Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, heißt es bei Lukas. Und so tun die beiden im Alltag einfach, was gerade dran ist. Als Jesus 8 Tage alt ist, wird er beschnitten, wie es ihnen als Juden aufgetragen ist. Er bekommt den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte. Nach Abschluss der nach einer Geburt einzuhaltenden Zeit der Reinigung erfüllen sie die Vorschrift des Gesetzes hinsichtlich der Opfergabe. Als Erstgeborener wird Jesus dem Gebot gemäß im Tempel Gott zur Verfügung gestellt, wie es wörtlich heißt. Sie tun einfach, was dran ist, ohne etwas Besonderes zu erwarten. Doch indem sie Jesus in den Tempel bringen um an ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu handeln, entsteht durch sie und mit ihnen die Gelegenheit, dass andere Menschen Jesus begegnen und er diesen bekannt wird. So vollzieht sich Gottes Handeln nicht im luftleeren Raum, sondern in und mit dem Alltag, der Biografie und der vorfindlichen Persönlichkeit der einzelnen Menschen. Wenn wir auf das Besondere warten, ohne das Alltägliche zu tun, warten wir vergeblich. Wenn aber unser Alltag, so wie bei Josef und Maria, von Gottes Furcht und Gottes Liebe geprägt ist, dann sucht und schafft Gott darin Gelegenheiten, das Besondere zu wirken. Die zweite Person, Simeon. Von diesem Mann kennen wir keine Eckdaten wie Stammbaum und Alter. Sein Name bedeutet Erhörung. Lukas beschreibt ihn als gerecht und gottesfürchtig, also als jemand, der sein Leben nach dem Willen Gottes ausrichtet. Und er betont dabei, er wartete auf den Trost Israels. Die Evangelien zeigen deutlich, dass in Israel zur Zeit Jesu eine gespannte Erwartung herrschte, dass Gott zum Wohl und zur bleibenden Erlösung des Volkes Israel handelt. Viele Stellen im Buch Jesaja reden davon, dass Gott sein Volk trösten und erlösen wird. Und auch wenn ein Teil dieser Verheißung sich in der Heimkehr Israels aus dem Exil in Babylon erfüllt hatte, war dies doch nicht so umfassend und durchgreifend gewesen, wie erhofft. Simeon gehörte offenbar zu denen, die mehr erwarteten. Vermutlich versammelten sich Gleichgesinnte auch als Gruppe im Tempel. Denn etwas später heißt es über Hanna, sie redete zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das könnte auf eine erkennbare Gruppierung hindeuten. Das Warten Simeons war dabei keine Passivität, sondern eine prägende Grundhaltung. Das griechische Wort hier meint erwarten, die Hoffnung haben, dass etwas geschieht. Die ganze Aufmerksamkeit war gerichtet auf das, was kommt. Lukas sagt von Simeon, der Heilige Geist war auf ihm. Die Gegenwart des Heiligen Geistes war für Simeon eine Alltagsrealität. Im Hören auf Gott war ihm vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Weil er dies Reden und Leiden Gottes ernst nimmt, kommt er genau in dem Moment durch den Geist geleitet in den Tempel, in dem die Eltern Jesus hineinbringen. Das aufmerksame Hören auf Gott bringt Simeon die Erhörung seines Sehnens und die Erfüllung der ihm von Gott gegebenen Verheißung. Ohne dies Hören hätte er den tiefen Frieden Gottes versäumt und die Gelegenheit verpasst, den Gesalbten Gottes zu sehen. Ebenso wie die Gelegenheit, für das Leben anderer wichtige Weichen zu stellen. So aber bezeugt er den Umstehenden unter Bezug auf alttestamentliche Propheten, dass in Jesus Gottes Heil gekommen ist, als Licht für die Nationen und zur Herrlichkeit Israels. Er macht deutlich, dass sich an Jesus ihr Wohl oder Wehe entscheiden wird. Und er bereitet Maria auf den Schmerz vor, den sie um Jesu Willen erleiden wird. Im Hören auf Gott erfüllt sich für Simeon die von Gott vorbereitete Gelegenheit zum Beschenkten und zum Diener zu werden. Das dritte, Hanna. Während wir von Simeon die Botschaft, aber nicht seine Biografie erfahren, ist es bei Hanna umgekehrt. Wie Simeon gehört sie zu denen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ihr Name bedeutet Gnade. Doch ihr Leben steht in der Spannung zwischen Erfüllung und Enttäuschung. Sie ist 84 Jahre alt und nach nur 7 Ehejahren verwitwet. Dass sie im Tempel lebt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie keine Familie hat. Sonst wäre es deren Aufgabe, für sie zu sorgen. Was man sich üblicherweise für ein zufriedenstellendes Leben wünscht, scheint ihr also verwehrt worden zu sein. Darüber aber ist Hanna nicht erbittert. Offenbar hat sie ihre Lebenssituation als Ruf und Gelegenheit Gottes verstanden, sich ganz in seinen Dienst zu stellen. Sie ist von Gott in besonderer Weise als Prophetin begabt und gibt Gottes Weisung an andere Menschen weiter. Neben dem ihr durch den Tod ihres Mannes auferlegten Verzicht auf Ehe und Familie, verzichtet sie freiwillig immer wieder auf Nahrung und Schlaf, um Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen zu dienen. Aufgrund ihrer bewussten Entscheidung für diese Art der Lebensführung geht Gottes Gelegenheit an ihr nicht vorüber. Hanna ist, wie es hier heißt, zur selben Stunde wie Jesus im Tempel. Sie sieht den Messias, preist Gott darüber und ermutigt so andere. Wie bei Simeon ist es die innige Beziehung zu Gott, die Hanna Gottes Gelegenheit ergreifen lässt. So wird sie Zeugen der menschgewordenen Gnade Gottes in Jesus. Viertens, das Volk. Simeon bezeugt, dass Jesus der Herrlichkeit des Volkes Israel dient. Zugleich aber sagt er, Jesus sei gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. An Jesus wird sich das Schicksal der Menschen entscheiden. Das gilt für Israel wie für die Völkerwelt. Simeon greift hier Worte Jesajas und Daniels auf, die Jesus selbst später in seiner Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten zitiert. Es ist erschreckend, wie ein Großteil des Volkes und seiner Führer die Gelegenheit zur Teilhabe an Gottes Herrlichkeit in Jesus versäumt. Das beginnt schon hier im Tempel. Ein Kommentar sagt, der Heilige Israels wird zum Tempel hineingebracht und die beamteten Diener des Heiligtums ahnen es nicht. Immer wieder versucht Jesus in seinem Dienst, Menschen in die Nachfolge zu rufen und zu sammeln. Im werbenden Einzelgespräch, in der groß angelegten Predigt, den Gleichniserzählungen, den Erklärungen seiner Wunder. Simeon nennt Jesus hier ein Zeichen. Genau dies Wort verwenden die Gegner Jesu, wenn sie von ihm in der Diskussion oder nach seiner Tempelreinigung einen Beleg seiner Autorität fordern. Ein Zeichen erhofft sich Herodes, als der Gefangene Jesus ihm vorgeführt wird. Nikodemus, viele aus dem Volk, und der geheilte Blindgeborene erkennen die Zeichen Jesu an. Selbst der Hohe Rat und die Hohen Priester bekennen, dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. So erfüllt sich, dass die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Sie haben Jesus unmittelbar vor Augen und doch lehnen ihn viele ab. Darum weint Jesus über Jerusalem, wenn doch auch du erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Auch die Überlegungen unseres Herzens liegen vor Gott offen. Erkennen und ergreifen wir Gottes Gelegenheit für uns? Ich komme zum fünften Punkt, zu Jesus. Es mag befremdlich klingen, mit Blick auf das Leben Jesu von Gottes Gelegenheit zu sprechen. Und doch geht es auch für Jesus darum, Gottes Willen für sein Leben zu erfüllen. Simeon sagt, dass Jesus Gottes Heil ist, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit des Volkes Israel. Das wusste auch Satan und versucht von daher von Anfang an Jesus zu beseitigen oder zumindest von seinem Weg abzubringen. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus Gehorsam lernen musste. Jesus hält Stand, weil er sich festgelegt hat. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und ich suche nicht meine Ehre, sondern ich ehre meinen Vater. Und dies, selbst in der tiefsten Anfechtung im Garten Gethsemane, wo er angesichts des Kreuzes betet, Vater, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus hält fest an dem Bekenntnis, ich und der Vater sind eins. Er weiß um die Einmaligkeit dieser Gelegenheit, die verlorene Menschheit zu erlösen. Darum beugt er sich unter den guten Willen des Vaters, der ihm doch alles abverlangt. Gott gibt in unser Leben hinein immer wieder einzigartige Gelegenheiten. Es ist an uns, darin seinen Willen zu erkennen und zu tun. Gottes Willen und Weg für und mit uns ist dabei nicht immer bequem. Und doch dient er uns zum Heil und dazu, anderen auf dem Weg zum Heil zu helfen. Gott will, dass unser Leben sich erfüllt. Wir wollen wachsam sein, Gottes Gelegenheiten im Alltag unseres Lebens zu entdecken und zu ergreifen. Amen.